fange an mit ein paar Versen aus der Bhagavad Gita. Und zwar ist das aus dem 12. Kapitel, die ersten 4 Verse. Da heißt es: Arjuna fragte, wer gilt als Vollkommener, diejenigen, die stets auf richtige Weise in deinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, oder diejenigen, die das unpersönliche Brahman, das Unmanifestierte, verehren? Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, diejenigen, die ihren Geist auf meine persönliche Gestalt richten und mich stets mit großem transzendentalen Glauben verehren, werden von mir als die Vollkommensten angesehen. Diejenigen aber, die das Unmanifestierte verehren, das, was jenseits der Sinneswahrnehmung liegt, das Alldurchdringende, Unbegreifliche, Unwandelbare und Unbewegliche, den unpersönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit, indem sie die Sinne beherrschen und jedem gleichgesinnt sind, solche Menschen, die zum Wohle aller beschäftigt sind, erreichen mich am Ende ebenfalls. Für diejenigen, deren Geist am unmanifestierten, unpersönlichen Aspekt des Höchsten haftet, ist Fortschritt sehr beschwerlich. Auf diesem Pfad vorzuschreiten, ist für die verkörperten Seelen immer sehr schwierig. Noch in Vers 6 und 7 dazu. Doch diejenigen, die mich verehren, die all ihre Tätigkeiten mir weihen, mir ohne Abweichung hingegeben sind, sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und immer über mich meditieren, indem sie ihren Geist fest auf mich richten, sie, O Sohn Pritas, befreie ich sehr schnell aus dem Ozean von Geburt und Tod. In dem vorangegangenen Vers, also in dem 5. Vers, da hieß es, für diejenigen, deren Geist am unmanifestierten, unpersönlichen Aspekt des Höchsten haftet, ist Fortschritt sehr beschwerlich. Auf diesem Pfad vorzuschreiten, ist für die verkörperte Seele immer sehr schwierig. Also hier wird davon gesprochen, von einer Gruppe von Menschen oder Klasse von Menschen, die sich des spirituellen Lebens annehmen, die sich für spirituelles Leben interessieren, die aber entweder aufgrund von mangelndem Wissen oder auch dem falschen Verständnis sich das spirituelle Leben sehr schwierig machen oder für die es sehr schwierig ist, weil sie keine persönliche Vorstellung von dem höchsten persönlichen Gott haben. Krishna erklärt hier, dass dieser unpersönliche Weg, den Höchsten zu erreichen über das Unmanifestierte, das Unpersönliche, den unpersönlichen Aspekt der Höchsten, das ist sehr schwierig. Und wir sehen das sehr praktisch in der heutigen Zeit, obwohl sich viele Menschen heutzutage wieder mit Religion beschäftigen. Das ist ein Phänomen, was sozusagen den Menschen mehr und mehr bewusst wird, dass obwohl für so viele Jahre oder Jahrzehnte praktisch versucht worden ist oder gedacht worden ist, dass Religion am Ende ist, wie Nietzsche gesagt hat, Gott ist tot, oder Freud hat auch versucht, Religion als eine Art von Geisteskrankheit zu definieren, die überwunden werden muss. Und auch obwohl viele politische Systeme, atheistische politische Systeme, insbesondere in den Ostblockländern oder auch in Ostdeutschland, wo praktisch aufgrund der politischen Systeme eigentlich Atheismus bewusst gefördert worden ist und religiöse Betätigung bewusst vermieden oder sogar unterdrückt worden ist. Trotzdem sehen wir das Phänomen, dass die Menschen wieder nach Religion suchen. So sind beispielsweise im letzten Jahr allein in Deutschland 1124 Titel oder Bücher erschienen, die sich direkt mit dem Thema Gott beschäftigen. Und vor einigen Wochen gab es auf dem im Hessischen Rundfunk im zweiten Programm, also dem Hörfunksender, da haben die ein ganzes Wochenende, also Samstag, Sonntag, sich mit der Frage beschäftigt, ununterbrochen. Das ist ein Themenwochenende, was die normalerweise nie machen in dem Sender, aber das Themenwochenende hieß, gibt es Gott, ja oder nein? Und dazu wurden halt die verschiedensten Veranstaltungen, verschiedene Diskussionsgruppen mit den verschiedenen Vertretern von Atheisten und Wissenschaftlern und Theologen und Philosophen und so weiter. Aber auch viele Hörer, die anrufen konnten, so Hörertelefon oder E-Mails schicken konnten. Das ganze Wochenende, ich glaube mindestens 24 Stunden, wenn nicht 36 Stunden hintereinander, nur über dieses Thema, gibt es Gott, ja oder nein. Zum gleichen Zeitpunkt ist beispielsweise ein Titelbild der Fernsehzeitung Gong, Sehnsucht, Gott, die neue Suche nach dem Sinn des Lebens. Einer der Autoren von diesen 1124 Büchern, Psychiater und Theologe Manfred Lütz, hat das Buch geschrieben, Gott, eine kleine Geschichte des Größten. Und der greift dieses Thema auch wieder auf, die Sehnsucht nach Gott. Die Sehnsucht der Menschen drängt wieder nach echten Antworten und die zentrale Frage ist, gibt es Gott oder nicht? In der aktuellen Ausgabe von Psychologie heute ist auch das gleiche Thema wieder aufgegriffen, Glaubenssachen. Ich lese nur mal ein paar Sätze aus dem einleitenden Brief der Chefredakteurin vor. Da heißt es, Religion ist wieder ein Thema. Lässt sich aus all dem schließen, dass die Religion auch für die Menschen wieder ein Thema geworden ist? Befragt man dazu die Daten des aktuellen Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung, dann lässt sich auf den ersten Blick das mit Ja beantworten. In dieser größten Umfrage outeten sich 70% der Deutschen als religiös. 28% bezeichneten sich sogar als hochreligiös. Was aber bedeutet religiös? Dann häufig bekommt man als Antwort auf diese Frage, an Gott glaube ich nicht. Aber ich glaube daran, dass es irgendetwas Größeres geben muss. Irgendetwas, das dem Leben einen Sinn gibt. Ganz ohne den Glauben an eine wie auch immer geartete höhere Macht, ganz ohne Spiritualität, ist das Leben offenbar nur schwer auszuhalten. Und dann der Schlusssatz hier unten heißt, ich bin religiös, diese Aussage ist heute weniger ein Bekenntnis zu einer kirchlichen Institution, als vielmehr Ausdruck des Wunsches nach einer Quelle, aus der man Zuversicht, Hoffnung und Orientierung schöpfen kann, angesichts der Herausforderungen, die das moderne Leben für jeden Einzelnen von uns bereithält, ist dieser Wunsch mehr als verständlich. Wir sehen, der Wunsch für echtes spirituelles Leben und auch diese Antwort, dieses Suchen, die Sehnsucht nach Gott ist offensichtlich da. Aber gleichzeitig sehen wir auch, dass, wie gesagt, viele Menschen einfach ein Problem damit haben, sich einer personifizierten Vorstellung von Gott zuzuwenden. Also es gibt viele Menschen beispielsweise, die ihre religiöse, spirituelle Beschäftigung im Buddhismus suchen oder ähnlichen religiösen Philosophien, die ohne personifizierte Gottesvorstellung auskommen. Woran liegt das? Warum haben die Menschen solch ein großes Problem damit, Gott als Person anzuerkennen oder sich auf diese Weise religiös zu beschäftigen? Und da ist mir vor kurzem ein kleines Buch in die Hände gefallen von einem britischen Theologen, der heißt J.B. Phillips. Und der hat auch 1951 ein Buch geschrieben, was eigentlich eine sehr interessante Antwort auf diese Frage gibt. Das Buch heißt, Dein Gott ist zu klein. Und darin sagt er, viele Männer und Frauen leben heutzutage unbefriedigt, völlig ohne Glauben an Gott. Nicht etwa, weil sie besonders schlecht oder selbstsüchtig oder, wie man es fromm ausdrücken würde, gottlos wären, sondern weil sie mit ihrem erwachsenen Verstand keinen Gott gefunden haben, der groß genug wäre, das Leben erklären zu können, groß genug, um in das moderne Zeitalter der Wissenschaft hineinzupassen, groß genug, um ihre höchste Bewunderung und Anerkennung und damit auch ihre bereitwillige Hingabe verlangen zu können. Kein Mensch kann auf Dauer an etwas glauben, das kleiner ist als er selbst. Muss nicht auch der christliche Gottesglaube im Zuge der modernen Götterdämmerung nun auch abdanken, weil der liebe Gott der Kindheit zu klein geworden ist? Also das ist der Ausgangspunkt dieses Buches. Und die Schlussfolgerung, die er aus dieser Frage, aus dieser Problematik zieht, ist, nicht Gott ist zu klein, nein, unser Denken über Gott ist zu klein. Nicht Gott muss demontiert werden, sondern unsere falschen, auch scheinbar frommen Vorstellungen von Gott. Eines der erfolgreichsten Bücher über dieses Thema, existiert Gott oder existiert Gott nicht, oder diese neue Sehnsucht nach Religion, ist das Buch von Harper Kerkeling, Ich bin dann mal weg. Das ist ein absolutes Phänomen. Das Buch ist mittlerweile das erfolgreichste deutsche Buch, das in den letzten 60 oder 70 Jahren veröffentlicht worden ist, mit über 3 Millionen verkauften Exemplaren. seit über 2 Jahren ununterbrochen auf Platz 1 der Bestsellerliste der Sachbücher. Also daran kann man sehen, wie tief eigentlich dieses Verlangen oder dieser Wunsch der Menschen ist. Dass solch ein Buch, was eigentlich um diese Gottsuche, weil er geht eigentlich auch mit dieser Frage auf diesen Jakobsweg. Und er drückt das auch in der Einleitung zu diesem Buch aus, oder in einem Interview hat er das gesagt. Seit meiner frühesten Kindheit beschäftigt mich die Frage nach dem großen, unbekannten Wesen. Als Kind hatte ich nie die leisesten Zweifel an der Existenz Gottes. Aber als vermeintlich aufgeklärter Erwachsener stelle ich mir heute durchaus die Frage, gibt es Gott wirklich? So, das ist eines der Gründe oder des Dilemmas, dass die Menschen, wenn sie an Gott denken, praktisch alle zurückgreifen oder das, was sie haben, was sie in ihrer Kindheit so an Gottesvorstellung bekommen haben, von dem lieben Gott, mehr oder weniger auf ein naives Bild. Ich bin klein, mein Herz ist frei, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. So etwas, so eine naive, kindliche Gottesvorstellung, die dann irgendwann mal so ähnlich wie der Glaube an den Weihnachtsmann oder den Glaube an den Nikolaus sozusagen mit dem Erwachsenenwerden obsolet geworden ist. Und auch nicht ersetzt worden ist durch diejenigen, die Religion vermittelt haben in dieser Kultur. Selbst, ich weiß nicht, ob euch Dietrich Bonhoeffer ein Begriff ist. Also Dietrich Bonhoeffer war einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts und einer der wenigen Märtyrer, die unter dem Nazi-Regime hingerichtet worden sind. Und deshalb er ist sowohl eigentlich praktisch konfessionsübergreifend anerkannt als eine sehr wichtige christliche Persönlichkeit. Und wie gesagt, ein sehr einflussreicher Theologe. Und der hat mit Sicherheit keine kindliche Vorstellung gehabt von Gott. Aber selbst der hat das Dilemma gehabt, was er ausgedrückt hat in manchen Briefen an seine Mittheologen, dass er die Anwesenheit Gottes oder die Manifestation Gottes in dieser Welt nicht gespürt hat, nicht wahrnehmen konnte. Zwar theologisch fundiert, hat auch einen tiefen Glauben gehabt, aber er ist praktisch daran verzweifelt zum Teil. Er hat manchmal einmal gesagt, es ist ja nicht zum Aushalten, es ist ja kaum auszuhalten, dieses Gefühl der Nichtanwesenheit Gottes. Und dann hat er ganz interessanterweise in einigen Briefen, das lese ich euch mal gerade vor, weil das bringt uns nämlich zu unserer besonderen Situation im Krishna-Bewusstsein, da hat er geschrieben, ich möchte aber noch einmal nach Indien. Ich glaube, dass man dort vielleicht sehr Wichtiges lernen kann. Jedenfalls scheint es mir manchmal, als ob in dem dortigen Heidentum, in Anführungszeichen, vielleicht mehr Christliches steckt als in unserer ganzen Reichskirche. Und in einem anderen Brief schreibt er, ein großes Land möchte ich noch sehen, ob vielleicht von dort die große Lösung kommt, Indien. Zu sehen, ob unsere Zeit vorüber ist und das Evangelium einem anderen Volke gegeben ist, vielleicht gepredigt mit ganz anderen Worten und Taten. Und das ist den wenigsten Christen heutzutage bewusst, dass einer ihrer renommiertesten und anerkanntesten Theologen, wenn er nicht durch die Situation, den Nationalsozialismus, dass er gefangen genommen wurde und so weiter, wäre er nach Indien gegangen. Er hatte schon eine Einladung sogar, hatte auch schon, ich glaube sogar das Ticket schon bekommen und wollte also mehrere Monate oder vielleicht 1 oder 2 Jahre in Indien verbringen, um dort eine tiefere Gotteserfahrung zu machen, und zwar in der Vaishnava-Kultur, die in Indien halt präsent war. Also mittlerweile sind auch viele christliche Persönlichkeiten, sowohl Laien als auch Priester oder Theologen, diesem Beispiel Bonhoeffers gefolgt und haben nach Osten geblickt sozusagen, um dort neue Inspiration für ihren Glauben zu finden. Aber erstaunlicherweise die wenigsten haben dabei die Quellen, diese wunderbaren Quellen des Vaishnavatums gefunden. Die meisten haben irgendwelche Verbindungen zum Buddhismus geschafft, der eigentlich ja, wie gesagt, eine gottverneinende Religion ist, haben von dort bestimmte Meditationsformen übernommen, die auch in den Klöstern zum Teil eingeführt worden sind oder von der buddhistischen Ethik sich inspirieren lassen. Aber nur sehr, sehr wenige, wirklich ganz geringe Ausnahmen, haben einen Bezug gefunden zu dem Vaishnavatum, was ja eigentlich, man kann sagen, die älteste monotheistische Religion überhaupt ist, mit den umfangreichsten Schriften. Sowohl das Judentum, der Islam und das Christentum, man spricht davon, die verschiedenen Schriften, die heiligen Schriften werden als das Wort Gottes bezeichnet. Aber in keiner dieser Literaturen so direkt wie beispielsweise in der Bhagavad Gita, wo Krishna Gott selber spricht, Gott selber Anleitung gibt, oder wie im Srimad Bhagavatam, wo man so direkt über die Person, die höchste Persönlichkeit Gottes erfahren kann. Ich war vor kurzem auch auf einer interreligiösen Konferenz und da war neben mir der Pressesprecher von der World Vision. Kennt ihr vielleicht, das ist diese internationale Hilfsorganisation, die in den verschiedenen Entwicklungsländern oder armen Ländern der Welt Kinderprojekte macht. Und er ist halt der Pressesprecher davon, ist ein Theologe, ausgebildeter Theologe. Und er hat auch gesagt, also eigentlich von dem, was wir lernen, mein Verständnis von Gott ist sehr abstrakt. Und das ist das Dilemma, was die meisten Menschen in der heutigen Zeit haben, selbst und wie gesagt unter den religiösen Menschen, unter den Theologen, dass die Information oder das Wissen über Gott, was uns vermittelt wird, sehr, sehr begrenzt ist. Und deshalb in den meisten Fällen nicht über eine abstrakte Vorstellung, auch wenn man davon ausgeht, dass Gott eine Person ist. Aber was für eine Person? Was für Eigenschaften? Was für Qualitäten? Was macht Gott? Wo ist Gott? Womit beschäftigt er sich? Was für Eigenschaften hat er? Alles diese Dinge, die eigentlich zu einer Person gehören. Genauso wie wir in uns selbst sozusagen persönliche Eigenschaften feststellen können oder mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Natürlich ist Gott viel größer, aber er kann zumindest nicht weniger sein als wir. Also wir sehen in uns selbst so viele persönliche Eigenschaften. Und wenn wir uns meinetwegen beschreiben wollten, wie unsere Kinder oder unsere Ehepartner sind, wir könnten so viele Dinge davon berichten aus unserem Umgang mit ihnen. Aber das Wissen über Gott als Person, was normalerweise in den Schriften vermittelt wird, ist sehr, sehr, sehr begrenzt. Und das ist halt die Besonderheit des Krishna-Bewusstseins oder der vedischen Kultur, insbesondere des Vaishnavatums, dass wir dort solch ein unbegrenztes Angebot haben von Wissen und Informationen über Gott selbst, wo wir über die unbegreifliche Größe und die unvergleichliche Schönheit und Krishnas erfahren können. Im Srimad Bhagavatam wird Krishna als Bhagavan bezeichnet. Krishna ist du, Bhagavan Svayam, Krishna ist Bhagavan. Bhagavan bedeutet der Besitzer von allen Füllen. Auch im Bhagavad Gita gibt es dieses eine Kapitel, die Füllen des Absoluten. So, der Besitzer von allen Füllen, Bhagavan, da wird von 6 Füllen gesprochen, die charakteristisch sind für die höchste Person. Diese Füllen sind Reichtum, er ist von allen der Reichste. Ihm gehört alles. Auf dieser Erde gibt es vielleicht einige Milliardäre oder Multimilliardäre, aber das ist nichts im Vergleich zu dem Reichtum, der Krishna gehört. Es gibt Menschen, die sind mit besonders schönen Körpern gesegnet. Aber diese Schönheit ist nur ein Abglanz von der Schönheit Gottes, Krishnas. Also Gott ist nicht diese Vorstellung, wie wir das hier auf diesem Bild gesehen haben. Ja, das ist so bisher die christliche Vorstellung von, wie Gott aussieht. Aber wenn wir danach gehen, was wir für ein Schönheitsideal haben, Schönheit wird immer verbunden mit Jugendlichkeit und so weiter. Und deshalb wird auch in den vedischen Schriften erklärt, dass Krishna in seiner ursprünglichen Form, er sieht immer aus wie ein Jüngling, Prabhupada, ich habe gerade auf einer Klasse das gehört, zwischen 16 und 20 Jahren, wie ein junger Mann im besten jugendlichen Alter. Und er wird nie alt. Also Krishna kriegt nie einen alten, einen weißen Bart und graue Haare. Er ist der Allmächtige. Das Wort kennen wir auch aus der Bibel oder auch aus dem Koran, wird auch Allah als der Allmächtige bezeichnet. Und das ist zutreffend. Es ist nichts unmöglich, dieser Slogan von Toyota. Nichts ist unmöglich. Der trifft nicht auf Toyota zu, sondern der trifft auf Krishna zu. Er ist der Allwissende. Er weiß alles. Er ist der Urheber allen Wissens. Krishna erklärt das in der Bhagavad Gita. Ich bin die Quelle des Wissens. Ich bin der Verfasser des Wissens oder der Zusammenfasser des Wissens. Und durch alles Wissen bin ich es, der zu erkennen ist. Durch alle Veden bin ich es, der zu erkennen ist. Und er ist der vollkommen Entsagte. Auch dort, das ist seine Vollkommenheit. Dass obwohl er alles besitzt, obwohl er mit allen verbunden ist, ist er trotzdem vollkommen entsagt. Er ist nicht angehaftet. Und er ist jedem gleichgesinnt. So, das sind persönliche Eigenschaften, die wir von Krishna finden. Wie gesagt, unsere Situation als Krishna-Devotis, Krishna-Bhaktas, Vaishnava, ist sehr glücksverheißend. Wir haben glücklicherweise diesen Zugang zu diesen wunderbaren Schriften und unsere Aufgabe ist, dieses Wissen weiterzugeben. Gerade weil, wie gesagt, in der heutigen Zeit so viele Menschen danach streben, aber wenn sie nicht in die Berührung kommen mit der richtigen Quelle, entweder kommen sie dazu, dass sie irgendwann wieder dieses Sehnen aufgeben, weil sie nicht an ein Ziel gelangen, weil sie das, was dieses Streben, was sie haben, nicht befriedigt wird, oder sie werden auch verführt. Also auch heute gibt es wieder sehr viele pseudo-religiöse Tendenzen oder Strömungen, die einfach dieses Element der Sehnsucht der Menschen aufgreifen, aber vollkommen in eine falsche Richtung nehmen. Das fängt an bei den religiösen Fanatikern oder Fundamentalisten, also Fundamentalisten im Sinne von politischen, die die religiöse Gesinnung für politische Zwecke ausnutzen oder missbrauchen, die den Glauben der Menschen missbrauchen und fanatisieren, bis zu dem Punkt, dass die bereit sind, die vollkommen irreligiöse Handlungen auszuführen, aber meinen, dass sie etwas Religiöses tun. Also das ist eine Variante. Und die andere Variante ist, dass unter dem Deckmantel von sogenannter Spiritualität den Menschen irgendetwas vorgemacht wird, was sie letzten Endes viel weiter von Gott wegbringt, als ihn näher zu bringen. Also ich habe beispielsweise davon gehört, dass viele Devotis auch mittlerweile, weil die vielleicht in ihrem eigenen spirituellen Leben nicht zufrieden sind, aus welchen Gründen auch immer, anfangen sich auch mit solchen pseudo-spirituellen Dingen zu beschäftigen. Beispielsweise eines dieser Dinge sind diese prominenten Schriften wie Bleep oder The Secret. Und ich habe davon gehört, dass wirklich auch eine ganze Reihe von Devotis, dass sich damit beschäftigen und meinen, damit auf ihrem persönlichen spirituellen Vorgang weiterzukommen. Aber wenn man dann sich das mal anguckt, was da drin steht, also die Schlussfolgerung beispielsweise in diesem Buch, das ist halt auch das ist eine ganze Welle von ähnlichen Dingen, die es heutzutage gibt, Filme und Bücher dazu. Und die Schlussfolgerung ist, das ist der letzte Abschnitt in dem, die Erde dreht sich auf ihrer Umlaufbahn für sie, also dich und dich und dich und dich, das so ist das gemeint, für sie groß geschrieben. Die Meere wechseln zwischen Ebbe und Flut für sie. Die Vögel singen für sie. Die Sonne geht auf und unter für sie. Die Sterne kommen hervor für sie. Alles Schöne, das sie sehen, alles Wunderbare, das sie erleben, es ist alles da für sie. Sehen Sie sich um, nichts davon kann existieren ohne sie. Ganz gleich, für wen Sie sich bisher gehalten haben, jetzt kennen Sie die Wahrheit. Und wer sie wirklich sind, sie sind der Herr des Universums. Sie sind der Erbe des Königreichs. Sie sind die Vollendung des Lebens. Und nun kennen sie das Geheimnis.
Solche Bücher sind doch ziemlich gefährlich.
Ich habe das Video gesehen.
Ja, aber wie gesagt, das ist... Bitte?
Ja, ja.
Also ich bringe nur ein Zitat, das ist das ganze Buch geht so durch. Auf diese Weise, wir können sehen, warum kommen diese Art von Schriften, und die sind Bestseller. Ein Buch bringt dann gleich eine ganze Folge von Büchern, weil erkannt worden ist, dass die Menschen dieses Bedürfnis nach Gott haben, diese Sehnsucht nach Gott haben. Und dann kommen halt wirklich Leute, die praktisch dieses ausnutzen wollen. Und die einfachen Menschen, die werden erstmal angesprochen, ja, das sind bestimmte sozusagen Halbwahrheiten oder spirituelle Prinzipien, die auch in gewissen Grade relevant sind. Aber dann letzten Endes die Schlussfolgerung daraus vollkommen die Menschen in die Irre führen, von Gott wegführen. Und vielleicht noch ein Zitat, um das einfach klar zu machen, was das dann eigentlich bedeutet, wo es dann letzten Endes hingeht. Das ist einer dieser Co-Autoren. Er sagt, als ich wirklich begriff, dass es mein wichtigstes Ziel war, Freude zu empfinden und zu erleben, da fing ich an, nur das zu tun, was mir Freude bereitet. Ich habe ein Motto, wenn es keinen Spaß macht, dann lass es bleiben.
So hoch erleuchtet.
Letzten Endes, wenn jemand diese Philosophie dann anwendet, dann kommt er nicht auf seinem spirituellen Leben voran, sondern er kommt immer weiter davon weg. Und deshalb ist es so wichtig, dass das, was wir haben, dass wir erstmal selbst das wertschätzen, diese wunderbare Möglichkeit, die wir haben, in unserem eigenen Leben diese Beziehung zu Gott, zu Krishna zu erleben, nicht nur in einer theoretischen Form, sondern ganz praktisch durch solche wunderbare Praktiken wie das Chanten, Kirtan, geweihte Speisen zu sich zu nehmen, die Bildgestalten Krishnas zu verehren. Das sind alles solche wunderbaren Möglichkeiten, Krishna, Gott ganz persönlich direkt zu begegnen und nicht nur zu theoretisieren, sondern eine persönliche Erfahrung von der Gegenwart Krishnas oder der Gegenwart Gottes in unserem Leben zu machen. Und der andere Punkt ist natürlich, dass wir auch eine Verantwortung haben. Es gibt dieses Sprichwort Adel verpflichtet. Und genau das Gleiche gilt auch für jemanden, der die Segnung spirituellen Wissens bekommen hat und auf dem spirituellen Pfad ist. Dieses Wissen verpflichtet auch. Und diese Verpflichtung ist gerade in der heutigen Zeit so wichtig, so relevant. Nämlich, dass wir das, was wir haben, unsere Überzeugung, unseren Glauben, unser Wissen, unser spirituelles Leben mit anderen teilen. Ich meine, dass ihr hier dieses Programm habt, ist ein Teil davon. Aber es ist halt wirklich die Notwendigkeit, dass wir das so weit wie möglich wirklich vorantreiben oder voranbringen. Die Zeit ist nie besser gewesen als heute, kann man sagen. Die Menschen sind nie reifer dafür gewesen. Und es ist unsere Aufgabe und auch unsere Chance. Wir können uns nicht davor verstecken, sozusagen, dass wir sagen, wir sind noch keine reinen Gottgeweihten. Ich fange mal damit an, Gottes Bewusstsein weiterzugeben, wenn ich selbst perfekt geworden bin. Wenn ich selbst auf eine hohe Stufe gekommen bin. Aber das ist gar nicht das, was erwartet wird. Das ist gar nicht das, was weder in den vedischen Schriften noch irgendwo auf Prabhupada erwartet. Ich habe vor kurzem auch in dem Zusammenhang mit dem Bonhoeffer ein Zitat gelesen, weil da wurde auch darüber geschrieben oder nachgedacht, ob der ein Heiliger ist. Ob Bonhoeffer ein Heiliger war. Ich meine, der ist wie gesagt ein Märtyrer gewesen. In der katholischen Kirche wäre er wahrscheinlich zum Heiligen ernannt worden. Aber da hat ein evangelischer Christ, oder der hat auch eine bestimmte Stellung gehabt, der hat einen interessanten Satz gesagt, finde ich, auch im Zusammenhang mit Bonhoeffer. Ein Heiliger ist jetzt nicht jemand, der fehlerfrei ist, oder der vollkommen ist, oder der nie seine Schwächen hat, sondern seine Definition von dem, was ein Heiliger ist, ein Heiliger ist jemand, der es uns leichter macht, an Gott zu glauben. Von der Definition her, können wir selbst sozusagen in diese Fußstapfen treten. Und vor ein paar Tagen habe ich eine Klasse gehört von Srila Prabhupada. Da kam auch eine Passage, das habe ich auch zum ersten Mal auf diese Weise gehört. Da hat Prabhupada erklärt, dass es verschiedene Stufen von Gottgeweihten gibt. Das haben wir bestimmt schon gehört. Kanista Adhikaris, Madhyam Adhikaris und Uttama Adhikaris. Also der Kanista Adhikari ist ein Anfänger. der in seinem spirituellen Leben anfängt, der hat noch nicht sehr viel spirituelles Wissen und sein Glaube ist noch etwas schwach. Oder es ist, kann auch beispielsweise sein, beispielsweise die so fanatisiert sind, das sind auch keine Star-Adikaris. Die haben Glauben, aber kein vollständiges Wissen, was spirituelles Leben wirklich oder Religion wirklich bedeutet und können auf diese Weise irregeführt werden. Also das sind keine Star-Adikaris. Der Madhyam-Adikari ist jemand, der ist überzeugt vom Krishna-Bewusstsein oder vom Gottesbewusstsein. Der hat festen Glauben, aber der mag noch bestimmte Fehler haben, der mag bestimmte Schwächen haben, der ist noch kein reiner Gottgeweihter. Also der ist so eine Mischung aus materiellen Bedingtheiten, aber gleichzeitig schon, was ihn kennzeichnet, ist, dass er überzeugt ist. Ja, der ist vom Gottesbewusstsein, von den Schriften und dass Krishna Gott ist. Davon ist er felsenfest überzeugt. Und dann gibt es den Uttama Adhikari, der reine Devoti, der reine Gottgeweihte, der reine, vollkommene Liebe zu Krishna entwickelt hat. Und man würde vermuten, dass diese Position, Gottesbewusstsein weiter zu verbreiten, nur den Uttama Adhikaris vorbehalten ist. Aber Prabhupada in der Klasse hat etwas gesagt, was hat mich echt schockiert fast. Er hat gesagt, dass die Madhyam Adhikaris, die sollen Disciples annehmen unter den Kanista Adhikaris. Also wenn jemand eine bestimmte Fortschritt oder Überzeugung gehabt hat, selbst wenn er noch nicht vollkommen ist in seinem spirituellen Leben, aber einfach aufgrund dessen, wenn er diese Überzeugung hat und einfach das wiederholt und was er gehört hat von seinem geistigen Meister und was in den Schriften steht, wenn er das wiederholt, ohne etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen, selbst wenn er noch nicht vollkommen ist in seinem spirituellen Leben, dann kann er trotzdem schon andere belehren oder die von ihm Lehre annehmen. Das fand ich sehr bezeichnend. Und das ist eigentlich unsere Situation. Wir sind alle entweder an dem Punkt von Kanishta Adhikaris oder Madhyam, so ein bisschen Madhyam Adhikaris, wo wir nach so vielen Jahren im Krishna-Bewusstsein eine bestimmte Überzeugung haben, dass Krishna Gott ist, dass die Schriften Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita Krishnas Worte sind und Krishna sich darin manifestiert und so weiter. Und trotz unserer Schwächen und trotz unserer Fehler, die wir haben mögen, das können wir weiter vermitteln. Und wenn wir das tun, und natürlich auch in dem Maße, wie wir sozusagen dieses anderen zeigen, dass wir diese Überzeugung haben, die sich dann manifestiert, dann können wir anderen Menschen auch schon helfen, wie es hier gesagt wird, dass es ihnen leichter wird, an Gott zu glauben. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Den Menschen, die wir begegnen, es leichter zu machen, an Gott zu glauben. Damit die nicht so leicht verführt werden von solchen Pseudo-Spiritualisten, die eigentlich irgendwie ganz andere Motive haben. Ja, das war so im Grunde, was ich noch zu sagen habe. Vielleicht gibt es noch von euch Vorschläge oder Ergänzungen oder Fragen. Ja?
Was sagt man am besten? Also wenn die Leute unter dem Einfluss von unserer Philosophie oder von dieser Weltsicht kommen, was kann man denen am besten sagen, wohin diese Welt sich führt? Das alles ist für mich. Und also, wie kann man am besten diese...
Unter Devotis oder unter ja, ganz allgemein? In der Bhagavad Gita gibt es es ist im 16. Kapitel, einen wichtigen Vers, der Asuras beschreibt. Da wird ja verglichen, also die Asuras, die Gottgeweihten, und Asuras, die nicht Gottgeweihten oder die Gottlosen. Also man könnte es auch mit Atheisten übersetzen, aber. Und eines der Charakteristiken von Asuras ist, da sagt die Bhagavad Gita, die sind verloren an sich selbst. Diese ganze Philosophie ist, die hier drin praktisch sich ausdrückt, ist eine Philosophie von Selbstbezogenheit, Ich-Bezogenheit. Da wird gesprochen von dem Gesetz der Anziehung. Es drückt sich auch in verschiedenen Formen. Manchmal spricht man von Visualisierung, dass man das, was man anstrebt, will, visualisieren soll oder fokussieren soll. Und dass man die Gedanken, die man aussendet, es gibt auch diese Bücher, Bestellungen als Universum, beispielsweise solche Titel, man sendet praktisch aus Und dann, weil man es ausgesendet hat, das kommt als Resonanz, diese Energie tritt in Resonanz und man zieht es, wie man wirkt zu einem Magneten und man zieht es an. Und das funktioniert natürlich auch zu einem gewissen Maße. Aber letzten Endes, ich habe eigentlich in Vorbereitung für diese Klasse ein Beispiel mir vorgenommen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Ikarus. Ikarus ist aus der griechischen Legende, war zusammen mit seinem Vater, ich weiß nicht welche Insel das war, auf jeden Fall war er verbannt oder gefangen auf einer Insel, weil sein Vater war ein großer Erfinder. Das war einer, der gilt als einer der ersten mechanischen Ingenieure, oder die große Erfindung gemacht haben. Und sein Vater hat eigentlich die Idee gehabt, wenn wir von dieser Insel wegkommen wollen, die einzige Möglichkeit ist, hier wegzufliegen. Und was hat er gemacht? Er haben sich also Vögel genommen, also irgendwelche Gänse oder was weiß ich, haben die Federn rausgenommen von den Vögeln und die mit Wachs haben sich so künstliche Flügel gemacht. Und der Vater, der Ikarus, der hat seinen Vater beobachtet und hat gesagt, das ist eine super Idee, das mache ich auch. Und hat sich auch Flügel gemacht, das auch gleiche, ganz mit Wachs angebracht. Und dann kam der Tag, wo sie dann losgeflogen sind. Das hat auch funktioniert. Aber sein Vater hat ihm gesagt, wenn du jetzt fliegst, musst du darauf achten, nicht zu hoch zu fliegen. Weil wenn du zu hoch fliegst, dann kommst du zu nah an die Sonne und dann schmilzt das Wachs. Und wenn das Wachs schmilzt, dann halten halt die Federn nicht mehr. Ja, und was ist passiert? Die sind losgeflogen und Ikarus war also so begeistert von seiner Fähigkeit zu fliegen, dass er in seiner Begeisterung immer höher geflogen ist. Und dann irgendwann war die Sonnenstrahlen so stark, dass das Wachs geschmolzen ist und die Federn sind alle abgeflogen und er ist abgestürzt und ertrunken. So, das Beispiel zeigt etwas, was eigentlich diesen Punkt illustriert. Wenn man seinen Geist auf etwas richtet, fokussiert und konzentriert, kann man etwas erreichen. Aber letzten Endes gibt es noch eine andere höhere Instanz, die das Ergebnis beeinflusst. In diesem Fall war diese höhere Instanz die Sonne. Und das hat Ikarus nicht berücksichtigt. Er hatte die Fähigkeit entwickelt durch seine Konzentration und seine Fertigkeit, seine Fokussierung auf dieses Ziel zu fliegen, aber er hat nicht die höhere Instanz mit in Betracht gezogen, die letzten Endes dazu geführt hat, dass er abgestürzt ist. So in gleicher Weise, wenn dieses Prinzip der Anziehung, wie es hier beschrieben wird, in diesen Büchern gehört, dann wären solche Leute beispielsweise wie Hitler, ja, die haben mit Sicherheit jemand gewesen, der total fokussiert gewesen ist auf sein Ziel. Ja, also kaum jemand in der modernen Geschichte hat solch eine Fokussierung und solch einen Plan gehabt, was er erreichen würde. Aber trotzdem ist er kläglich gescheitert. Zu dem Punkt gekommen, wo er letzten Endes nur noch sich selber umbringen konnte, weil sein ganzes Ziel total mit nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern das Schicksal von Millionen von Menschen mit in den Abgrund gerissen hat. Das ähnliche Beispiel aus unserer Tradition kann man sagen, Hiranyakashipu. Hiranyakashipu war ein großer Mystiker, also im Sinne von Mystiker, im Sinne von magischen Kräften, die er erreicht hatte, auch genau durch ähnliche Vorgehensweisen. Also er hat sich hingesetzt und wirklich total fokussiert, konzentriert, seine Zielsetzung ins Universum rausgeschickt und hat natürlich auch aufgrund dessen letzten Endes seine Kräfte und seine Mächte bekommen. Aber was er dabei nicht berücksichtigt hat, ist die höhere Instanz Gottes, Krishnas. Und aufgrund dessen ist er letzten Endes vollkommen gescheitert. Ich habe gerade in Marburg in den letzten 14 Tagen, glaube ich, zu Lord Chaitanyas Erscheinungstag. Und das fiel gerade zusammen mit verschiedenen religiösen Feiertagen und gerade an dem Tag war auch das Holi Festival in Indien. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Holi, was eigentlich dahinter steckt. Wisst ihr das? Ganz interessant. Holi kommt von Holika. Und Holika war die Schwester von Hiranyakashipu. Und sie hatte mystische Kräfte, auch ähnlich wie Hiranyakashipu, sehr große mystische Kräfte hatte. Und Hiranyakashipu hatte versucht, Prahlad Maharaj auf so viele Arten und Weisen umzubringen, zu töten. Und hier sehen wir jetzt die Umkehrung. Prahlad Maharaj hat überhaupt nichts gemacht, um sich zu verteidigen und zu schützen. Aber weil er eine vollkommene hingegebene Seele war, war er ständig unter dem Schutz Krishnas. Ganz egal, was Hiranyakashipu versucht hatte, mit ihm anzustellen, ins heiße Öl und von der Klippe runter mit Schlangen und was weiß ich alles. Nichts konnte ihn umbringen, nichts konnte ihn töten. Und dann kam er auf die Idee, seine Schwester, Holika, die hatte die besondere mystische Kraft, dass sie von Feuer nicht berührt werden konnte. Also die konnte mitten im Feuer stehen und ihr passierte nichts. Sie war total immun gegen Feuer. Und dann hat er gedacht, wenn du den Prahlad nimmst und mit dem Prahlad einfach wir machen ein riesiges Feuer und du nimmst den kleinen Prahlad, der ist ja 6 Jahre alt, und hältst den fest. Das Feuer kann dir nichts anhaben und dann verbrennt der Prahlad. Und was ist passiert? Die Holika, die eigentlich immun war von dem Feuer, die ist verbrannt zu Asche. Und Prahlad war vollkommen beschützt. Und deshalb wird jedes Jahr an diesem Abend, an diesem Holika-Fest, Holi-Fest, diese Holika sozusagen symbolisch nochmal wieder verbrannt. Da wird ein Strohfeuer gemacht, da ist so eine Stroh-Holika drin und das wird dann verbrannt. Und danach gibt es ein großes Freudenfest und dann ist, wenn die Leute sich da mit farbigem Wasser bespritzen und mit Pulver beschmeißen und so weiter, so ein richtiges Freudenfest, weil die Holika, die Hexe, umgekommen ist und Prahlad geschützt worden ist. Das ist ein ähnliches Beispiel. Also wie gesagt, wir können uns mit unseren eigenen Kräften bestimmte Dinge erreichen. Aber dahinter ist noch eine andere Instanz, die viel höher ist. Die, wie es heißt in der Schrift, dass jemand, den Gott beschützen will, kann nichts vernichten. Und jemand, den Gott vernichten will, kann nichts beschützen. Das ist dieses Dilemma, was davon ausgeht, wenn die Menschen sich nur auf ihre eigene Kraft beziehen, dann sind sie, wie die Bhagavad Gita sagt, verloren an sich selbst, sind ausgeliefert an sich selbst und sie sehen nicht die Abhängigkeit von einer höheren Instanz, von einer höheren Institution. Sonst wären Leute wie Hitler und so weiter, wären alle erfolgreiche Leute geworden. Alexander, es gibt so viele Beispiele von großen Fehlschlägen von Leuten, die mit Sicherheit nach diesem Prinzip gelebt haben, sozusagen ihre Fokussierung, ihre Ziele auszusenden, aber letzten Endes gescheitert sind. Warum? Weil eine höhere Instanz als sie selbst sie bezwungen hat. Aber der Gottgeweihte, deshalb, vielleicht kann ich diesen einen Vers noch vorlesen vom Bhagavatam, das ist nämlich genau zu diesem Thema. Wir lesen gerade in Hohenstein jeden Morgen dieses dritte Kanto, die Geschichte im Augenblick zwischen Kardama Muni und Devahuti. Kennt ihr die? Und da ist also, Kardama Muni war ein großer Yogi und der hat in einer Einsiedelei gelebt, hat für viele Jahre Yoga praktiziert und hat dann diese Königstochter Devahuti als Frau bekommen. Und die hat ihm also für lange Jahre sehr treu gedient in dieser Einsiedelei, sodass sie praktisch selbst schon ganz mager war und so weiter, also aufgrund dieser Entsagung, die sie hatte. Und irgendwann mal hat der Kardama gesehen, jetzt ist es Zeit, eigentlich meine Aufgabe als Ehemann zu erfüllen. Und hat dann aus dem Nichts heraus, aufgrund seiner magischen Kräfte, die er hatte, ein Luftschloss, also nicht im Sinne, wie wir das Wort Luftschloss meinen, sondern tatsächlich ein Flugzeug, so ähnlich wie jetzt dieses Airbus 780, ja, wo die Scheichs sich ihre eine ganze Stadt in dem mit Wellnessbereich und Swimmingpool und sowas, was ich alles da mit Diskothek und alles im Flugzeug haben. So ähnlich hat Kardama Muni ein Vimana gebaut, ein Flugzeug gebaut, mit dem die durch das ganze Universum fliegen konnten und was auf die wundersamste Weise halt ausgestattet war. Ein riesen Luftschloss, das durch die Lüfte fliegen konnte. Und da heißt es, an einer Stelle dazu, wo praktisch darüber reflektiert wird, was der geschaffen hat. Da heißt das, was ist schwer zu erreichen für entschlossene Menschen, die bei den Lotusfüßen des höchsten persönlichen Gottes Zuflucht gesucht haben. Die Füße des Herrn sind die Quelle heiliger Flüsse wie der Ganga und die den Gefahren des materiellen Lebens ein Ende bereiten. Und dann wird erklärt, Srila Prabhupada in der Erläuterung, dass das, was Kardama Muni da geschaffen hat, ist nicht, weil er ein großer Mystiker war, also ein Magier, sondern er konnte das, weil er ein großer Devotee war. Weil Krishna automatisch ihm, Krishna ist Yogeshwara, er ist der Meister allen Yogas oder aller mystischen Fähigkeiten. Und einem Gottgeweihten, der ihm vollkommen ergeben ist, dem leiht Krishna diese mystischen Fähigkeiten. Der braucht nichts separat dafür tun. Wenn jemand Erfolg haben will, der sicherste Weg, Erfolg zu haben, ist einfach, sich Gott hinzugeben. Das ist das Gleiche, was in der Bibel gemeint ist, in der Bergpredigt. Am Ende der Bergpredigt fragen die Jünger ja, nach ihren materiellen Notwendigkeiten, wie sollen wir essen, was und so weiter. Und dann gibt Jesus ein paar Beispiele. Ja, die Vögel unter dem Himmel, die Lilien auf dem Feld, sie kleiden sich nicht. Und dann kommt der Satz, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Wenn wir uns vollkommen Gott hingeben, dann brauchen wir nicht separat uns für irgendwelche anderen Ziele anrichten. Dann kommt alles, das was für unseren Dienst für Gott notwendig ist, das kommt von selbst. Dann brauchen wir keine separate Bemühung machen oder keine separaten Ziele setzen. Selbst manchmal die Devotees machen das, die denken, ich setze mir jetzt diese Ziele, aber man kann da sehr leicht, gerade wenn man in Verbindung mit diesen Dingen sozusagen auf eine falsche Fährte kommen und sich ohne dass man es will oder ohne dass man es bedacht hat, plötzlich in so einer Mayavadi-Schiene befindet und dann plötzlich sich wundert, warum das eigene spirituelle Leben nicht mehr funktioniert.
Von Armin Risi gelesen, ich weiß nicht, ob der bekannt ist.
Ja.
Und der hat auch von diesen Asura-Propaganda irgendwie gesprochen und er sagte halt auch, dass diese Asuras, die werden ja irgendwie so als Dämonen oder irgendwas dargestellt, dass die halt die Menschen ganz gezielt glauben machen wollen, dass die Menschen halt göttlich sind, um die halt größenwahnsinnig zu machen.
Das ist genau in der...
Da musste ich gerade direkt dran denken.
Ja, genau. Okay, ich bedanke mich.